In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Privatklagedelikte gehen. Ja, auch dieses Thema ist examens- und klausurrelevant. Beispielsweise dann, wenn es um die Frage geht, ob ein Einstellungsbescheid mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist, wozu man sich ja im prozessualen Gutachten verhalten sollte. Aber dazu später mehr. Positiv gesagt, ermöglicht es die Privatklage dem Verletzten einer Straftat, bei bestimmten Delikten ohne Einschaltung der Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung selbst in die Hand zu nehmen. Anders ausgedrückt bedeutet das aber auch, bei Privatklagedelikten muss die Staatsanwaltschaft nicht von sich aus tätig werden, sondern kann das Verfahren einstellen, auch wieder nach § 170 Absatz 2, und den Verletzten einer Straftat auf den Privatklageweg verweisen. Also faktisch sagen, wir werden deiner Anzeige jedenfalls nicht nachgehen, du hast aber die Möglichkeit, dich selbst zu kümmern. Das geht natürlich nicht pauschal, denn mit dem Privatklageweg wird ja das Offizialprinzip durchbrochen. Und das Offizialprinzip ist eines der grundlegenden Verfahrensprinzipien im deutschen Strafprozessrecht. Es besagt, dass die Verfolgung von Straftaten nicht dem Belieben der Beteiligten überlassen, sondern Sache des Staates ist. Und es ist eng verwandt mit dem Legalitätsprinzip, verpflichtet also die Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung aller verfolgbaren Straftaten, sobald sie von einem Anfangsverdacht Kenntnis erlangen. Grundsätzlich geht es darum, dass nicht jeder einzelne Bürger auf eigene Faust tätig wird, sondern Anzeige erstattet und damit die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden auf den Plan ruft. So soll quasi im weitesten Sinne Selbstjustiz vermieden werden. Und umgekehrt soll der Anzeigerstatter dann auch grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden ihren Job machen. Es gibt also kein Ermessen für Polizei und Staatsanwaltschaft, ob auf eine Anzeige hin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht, sondern es ist ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Zu diesen Grundsätzen gibt es aber eben die Durchbrechungen. Die eine Durchbrechung findet sich in den Antragsdelikten. Der Verletzte der Straftat, so die Idee, muss ausdrücklich mitteilen, dass er eine Strafverfolgung möchte. Andernfalls liegt bei absoluten Antragsdelikten, also solchen, bei denen die Tat nur und ausschließlich auf Antrag verfolgt werden kann, ein Verfahrenshindernis vor. Die andere Durchbrechung stellt eben der Privatklageweg dar. Die Staatsanwaltschaft kann hier ihrerseits von einer Verfolgung absehen, wenn, das ist das Entscheidende, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Und hier zeigt sich eine weitere Parallele, denn bei den sogenannten relativen Antragsdelikten kann der fehlende Strafantrag durch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses ersetzt werden und so das Verfahrenshindernis fehlender Strafantrag beseitigt werden. Bei den Privatklagedelikten kann die Verfolgung grundsätzlich durch den Verletzten selbst erfolgen oder er auf diese Möglichkeit verwiesen werden, es sei denn, es besteht nach § 376 StPO ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Zu beiden Begriffen gibt es übrigens bereits eine ganz frühe Tutorial-Folge, nämlich Folge 2. Daher heute eher grundsätzlich zum Privatklageverfahren. Die Privatklage ist in den § 374 folgende StPO geregelt und ohnehin nur bei bestimmten Delikten zulässig. Die Aufzählung ist jedenfalls abschließend, beispielsweise bei Hausfriedensbruch ist sie zulässig, bei Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung oder Verletzung des Briefgeheimnisses. Man erkennt daran schon die Intention des Gesetzgebers. Charakteristisch für diese Delikte ist, dass sie typischerweise eher im sozialen Nahraum oder im Rahmen persönlicher Auseinandersetzungen begangen werden. Es handelt sich also sozusagen um Nachbarschaftsstreitigkeiten im weiteren Sinne. Und der Gesetzgeber geht bei diesen Delikten eben nicht fernliegend davon aus, dass sich Rechtsfrieden leichter einstellen wird, wenn die Beteiligten das unter sich klären, als wenn sich der Staat einmischt. Denn das kann ja bei einem Konflikt auch schon durchaus die nächste Eskalationsstufe sein, die es den Beteiligten dann erschwert, sich doch noch irgendwie zu verständigen, zu einigen oder zu entschuldigen. Und um diese Fälle von denen abzugrenzen, die dann eben doch so erheblich sind, dass der Staat einschreiten sollte, wird erstmal auf eine entsprechende Anzeige grundsätzlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Staatsanwaltschaft prüft dann, ob ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Das kann sich aus der Erheblichkeit der Tat, der Vorstrafensituation oder Ähnlichem ergeben. Bejaht sie dieses? Betreibt sie die Strafverfolgung? Verneint sie das Vorliegen des öffentlichen Interesses? Stellt sie das Verfahren gemäß § 170 Absatz 2 StPO mit eben dieser Begründung ein? Und weist den Verletzten dann aber auf die Möglichkeit hin, dass er selbst im Wege der Privatklage tätig werden kann. Das Verhältnis zur staatsanwaltschaftlichen Entscheidung nach § 170 Absatz 2 ist auch noch in einem anderen Punkt dogmatisch interessant. Während 170 Absatz 2 StPO in der Regel zur Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts führt, kann in den Privatklagefällen auch bei Vorliegen eines Anfangsverdachts schon eingestellt werden, wenn das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung verneint wird. In dem Einstellungsbescheid erfolgt dann auch keine Beschwerdebelehrung. Zum einen, weil die Entscheidung der Staatsanwaltschaft über das Vorliegen des öffentlichen Interesses außer mit der Dienstaufsichtsbeschwerde nach § 147 GVG nicht anfechtbar ist. Zum anderen, weil § 172 Absatz 2 Satz 3 StPO ausdrücklich festlegt, der Antrag auf ein Klageerzwingungsverfahren ist nicht zulässig, wenn das Verfahren ausschließlich eine Straftat zum Gegenstand hat, die vom Verletzten im Wege der Privatklage verfolgt werden kann. Was hat das mit der Beschwerde zu tun? Bei der Beschwerdemöglichkeit nach § 172 StPO handelt es sich um eine sogenannte Vorschaltbeschwerde. Das bedeutet, dass durch die Einstellungsbeschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass sich die Strafverfolgungsbehörden selbst korrigieren können, bevor die Gerichte damit befasst sind. Damit aber ist die Beschwerde nach § 172 StPO unmittelbar an das Klageerzwingungsverfahren gekoppelt, nämlich diesem vorgeschaltet. Und das wieder bedeutet, noch einmal um die Ecke und zurückgedacht, wenn das Gesetz wie bei Privatklagedelikten ausdrücklich festlegt, dass das Klageerzwingungsverfahren nicht zulässig ist, entfällt auch die diesem vorgeschaltete Beschwerdemöglichkeit und eine Beschwerde zur Generalstaatsanwaltschaft ist nicht zulässig und deshalb muss im Einstellungsbescheid auch keine Beschwerdebelehrung stehen. Die Privatklage ist dann jedenfalls bei dem zuständigen Amtsgericht, beim Strafrichter zu erheben und das Verfahren beginnt mit der schriftlichen Einreichung einer Klageschrift durch den Privatkläger. Klageschrift muss die Personalien der Parteien, eine genaue Bezeichnung der zur Last gelegten Tat, eine rechtliche Würdigung sowie eine Darstellung der Beweismittel erhalten. Und sie muss natürlich auch nicht so aussehen wie eine Anklage der Staatsanwaltschaft und eine anwaltliche Vertretung ist grundsätzlich auch nicht erforderlich, wenngleich in der Praxis häufig dann doch ein Rechtsanwalt hinzugezogen wird, da der Privatkläger ansonsten mit der Darlegungslast und der rechtlichen Subsumption allein dasteht. Bevor das Gericht dann zur Hauptverhandlung schreitet, prüft es die Zulässigkeit der Klage. Außerdem kann es den Privatkläger zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses auffordern, nach § 381 StPO. Und das bedeutet auch, die Durchführung eines Privatklageverfahrens kann für den Verletzten mit einem erheblichen Kostenrisiko verbunden sein, insbesondere dann, wenn die Klage abgewiesen wird und der Kläger die gesamten Verfahrenskosten einschließlich der Auslagen des Angeklagten, also auch dessen Rechtsanwaltskosten, zu tragen hat. Eine besondere Bedeutung kommt dem sogenannten Sühneversuch zu. Auch hier zeigt sich wieder die Intention des Gesetzgebers, die Situation eigentlich einer friedlichen Klärung zuführen zu wollen und es nicht auf ein staatliches Einschreiten und sei es eben durch das Gericht ankommen zu lassen. Nach § 380 Absatz 1 StPO ist also ein Privatklageverfahren bei den dort genannten Delikten grundsätzlich erst dann zulässig, wenn zuvor ein Versuch der außergerichtlichen Einigung, etwa vor einer staatlich anerkannten Gütestelle oder einer Schiedsstelle unternommen worden ist. Für Berlin finden sich die entsprechenden Regelungen in § 35 folgende des Berliner Schiedsamtsgesetzes. War der Sühneversuch erfolglos und stellt das Gericht nicht von sich aus das Verfahren wegen Geringfügigkeit ein, kommt es im weiteren Verlauf zur Hauptverhandlung, bei der der Privatkläger die Beweisaufnahme im Wesentlichen selbst zu betreiben hat. Anders als im staatsanwaltschaftlichen Verfahren übernimmt das Gericht hier also nicht von Amts wegen die Ermittlung des Sachverhalts, sondern der Privatkläger muss die Beweismittel selbst benennen, laden oder zumindest deren Ladung beantragen. Die Beweisaufnahme folgt dann den allgemeinen Regeln der StPO, wobei der Angeklagte die gleichen Rechte hat wie in einem normalen Verfahren, insbesondere eben auch das Recht zu schweigen und das Recht, sich durch einen Verteidiger vertreten zu lassen. Ein zentrales Problem in der Praxis liegt darin, dass den Privatklägern vielfach die Mittel oder Kenntnisse fehlen, um eine hinreichende Beweisführung zu betreiben. Das führt dann nicht selten zur Abweisung der Klage mangels Beweisen. Wird der Angeklagte dann freigesprochen, kann dem Privatkläger eben das Kostenrisiko zur Last fallen, was dann wieder eigentlich eine abschreckende Wirkung entfalten kann, das Privatklageverfahren überhaupt zu betreiben. Umgekehrt hat der Privatkläger bei Verurteilung des Angeklagten Anspruch auf Erstattung der notwendigen Auslagen, was dann zumindest einen gewissen Ausgleich schafft. Eine Besonderheit des Privatklageverfahrens ist, dass es trotz seiner privaten Initiierung ein formelles Strafverfahren darstellt, das mit einem Strafurteil oder einem Freispruch endet. Und das Urteil ist damit auch Grundlage etwaiger Nebenfolgen wie Eintragungen im Bundeszentralregister. Und es handelt sich gerade nicht um eine bloße zivilrechtliche Geltendmachung von Ersatzansprüchen, sondern um ein staatlich geführtes Strafverfahren auf Initiative eines Privaten. Das muss ich auch deshalb noch einmal betonen, weil es im Privatklageverfahren trotzdem auch die eher aus dem Zivilrecht bekannte Möglichkeit der Wiederklage gibt, geregelt in § 388. Die kann bis zur Gewährung des letzten Wortes noch erhoben werden, also kann in dem laufenden Verfahren der Angeklagte auch noch den Ankläger seinerseits anklagen. Zu beachten ist schließlich auch noch die Möglichkeit einer späteren Übernahme des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft nach § 377 StPO. Wenn sich im Laufe des Privatklageverfahrens neue Umstände ergeben, die nun doch entgegen der ersten Einschätzung ein öffentliches Interesse begründen, kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren jederzeit an sich ziehen und es als öffentliche Klage weiterführen. Das kann etwa dann angezeigt sein, wenn die Tat eine erhebliche Eskalation erfährt oder neue rechtliche Bewertungen, etwa im Hinblick auf die Tatmotive, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung begründen. Das Privatklageverfahren stellt also ein Gleichgewicht zwischen individueller Rechtsschutzmöglichkeit und staatlicher Verfolgungszurückhaltung her. Es eröffnet dem Einzelnen die Möglichkeit, sich gegen strafbare Handlungen zur Wehr zu setzen, auch wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht weiter verfolgen möchte, und ist bei Bagatelldelikten durchaus geeignet, Rechtsfrieden zu schaffen, bestenfalls auch schon vor einer gerichtlichen Hauptverhandlung. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Anregungen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Playern und auch sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute.
Die Prozessbeteiligten.